ARD.
Da sind natürlich auch viele Fragen, die dann aufkommen werden. Wer bestimmt dann tatsächlich über ein Spiel, das dann ein Risikospiel ist? Das ist ja auch eine riesengroße Frage. Wer entscheidet das? Da gibt es da so viele Fragen zu klären. Warten wir erstmal ab, was die Bundesländer da entscheiden werden. Geht immer um Tagesform am Wochenende. Die Tagesform entscheidet, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Wenn du die Spielpaarung siehst jedes Wochenende, ob der HSV, ob Köln, ob Kaiserslautern, Hannover, Düsseldorf, wir können das weiterfahren, Nürnberg, so viele Paarungen hast, dann hat die Bundesliga schon ein bisschen Probleme am Wochenende, wenn du Spiele hast von Wolfsburg gegen zum Beispiel Hoffenheim. Ne? Dann ist das Interesse schon ein anderes geworden als in den letzten Jahren.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2025. Allen, die zuhören oder später reinhören, nochmal ein gutes, frohes neues Jahr. Hoffen wir, dass es erfolgreich verläuft und in der Welt nicht mehr allzu viel Chaos herrscht. Im Studio hier in Kaiserslautern, Sebastian Zobel, hallo.
Servus, hallo und Prost Najur.
Oh, pfälzig. Wir freuen uns auf den Geschäftsführer des FCK, Thomas Sengen.
Hallo. Hallo zusammen und auch von mir ein frohes Neues.
Ja, das geben wir zurück. Wir wollten eigentlich nochmal zurückschauen auf das abgelaufene Jahr, aber es gibt den ersten Wintertransfer.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns verstärkt. Simone erweitert unser Torwartteam und ja, freuen uns darauf, dass wir die Chance hatten, ihn ja so kurzfristig verpflichten zu können.
Junger Torhüter, großes Talent, von Eintracht Frankfurt kommt. Er gehört Eintracht Frankfurt, war zuletzt jetzt beim FC Ingolstadt. Was ist es für ein Spieler oder Torwarttyp?
Ja, du hast es gerade gesagt, er hat eine gute Physis, gute Größe, hat schon für sein Alter auch schon internationale Erfahrungen sammeln können. Ja, die Eintracht hat ihn früh gesichert, hält viel von ihm. Und wie das manchmal so ist, wenn es beim Verein nicht so klappt, wo die Leihe jetzt abgebrochen wurde und wir die Info bekommen haben, dass er auf dem Markt ist und dann haben wir schnell zugeschlagen, war eine Win-Win-Situation für beide. Auch der Torwart will hier anpacken, will seine Chance hier wahrnehmen und ja, will sich zeigen einfach und ist auch eine Reaktion darauf, dass Afto jetzt auch schon ein bisschen länger ausgefallen ist mit seiner Knieverletzung, um da einfach auch breiter aufgestellt zu sein.
Ist es zunächst auch ein Leihgeschäft oder eine
genau.
Option oder wie?
Genau.
Okay.
Genau.
Okay. Gut, dann wollen wir trotzdem jetzt nochmal zurückschauen. Ich habe mal geschaut, du warst fast exakt vor einem Jahr auch schon wieder hier zu Beginn der Rückrunde, ganz genau. Ich habe mir notiert, damals 15. 18 Punkte, 6 Spiele in Serie zuvor verloren. Trainer war Dimitrios Gramotsis. Wenn du so ein bisschen zurückschaust, welche Überschrift hätte das Jahr oder welche Überschrift hat für dich das Jahr 2024?
Sehr unruhig, sehr abwechslungsreich, auf und ab. War wieder alles drin. Großes Drama und aber auch große Erfolge im DFB-Pokal mit dem Highlight im Finale in Berlin. Trotzdem haben wir zum Glück unsere Ziele dann auch erreichen können. Hinten raus dann doch ein bisschen deutlicher, als es vorher noch ausgesehen hat. Nein, wir haben ja wie jedes Jahr oder jedes Halbjahr unsere Analysen gemacht, wissen, wo wir ansetzen müssen, haben dann auch die Idee forciert, mit dem Trainer ins Jahr zu gehen, der den fußballerischen Ansatz ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, trotzdem auch eine gewisse Erfahrung hat, gerade in so einem unruhigeren Umfeld hier beim FCK auch gut arbeiten kann. Und ich glaube, nach anfänglicher Skepsis hat er auch nachhaltig überzeugen können und hat die Mannschaft ein bisschen flexibler auch aufgestellt. Darum geht's ja. Defensiv spielen ist ja das eine, das ist ja auch nicht verwerflich, das wollen wir ja auch manchmal. Musst du das auch haben in einem Auswärtsspiel, wenn du gegen größere Gegner spielst, aber du musst auch flexibel sein, dass du mit Ball Lösungen schaffen kannst, kreieren kannst gegen tiefstehende Gegner. Und da haben wir mittlerweile auch das ein oder andere System flexibel aufgebaut.
Wir wollen die Arbeit natürlich von Friedhelm Funkel nicht unter den Tisch fallen lassen. Auf der kam nämlich
Fall.
Noch nach Dimitrios Gramotsis. War auch eine interessante Erfahrung, mit so einem erfahrenen Coach zusammenzuarbeiten, denke ich.
Ja, ein super Typ, also menschlich unheimlich wertvoll, wie er die Dinge angeht, in dieser Gelassenheit und trotzdem auch unter Nachdruck auch seine Position dann durchdrückt. Und ja, er hat uns diese Ruhe gegeben, die wir zu diesem Zeitpunkt absolut gebraucht haben, die nötigen Punkte eingesammelt, den einen oder anderen Spieler wieder in die Spur gebracht. Und wir können einen Hut ziehen. Also ich habe ihm ja auch gesagt, in dem höheren Alter muss man ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber da noch solche Energie in solch ein Business zu bringen, das war schon beeindruckend.
Wie ist das eigentlich, wenn man immer mal wieder mit neuen Leuten, neuen Charakteren zusammenarbeitet? Inwiefern erwartet man von den Leuten, die dann kommen, dass sie sich klar auf den Verein einstellen, auf die Betze-Mentalität einstellen? Und inwiefern muss man selber vielleicht auch sich so ein bisschen an die Leute anpassen? Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein Friedhelm Funkel kommt, der ist ja sehr
fest. Anders. Jeder Trainer ist anders.
Oldschool.
Ja, oldschool weiß ich gar nicht, ob das so immer zutreffend ist. Er hat bestimmte Ansichten wie jeder Trainer, bestimmte Ideen, bestimmte Vorstellungen. Aber man muss sich darauf einlassen, genauso wie der Trainer sich auf den Verein einlassen muss. Sind immer gute Gespräche und Diskussionen, was manche vielleicht als schlechte Gespräche auslegen, wenn es mal ein bisschen kontrovers wird. Das ist völlig normal, also dass man dann nicht immer einer Meinung ist. Also deswegen sind wir ja auch da, um die Prozesse einzuleiten, um Sachen zu diskutieren. Es geht einfach um Erfolg, um den Verein nach vorne zu bringen. Das ist die Hauptprämisse und das haben wir, glaube ich, auch alle bisher so verstanden. So ist bei der Mannschaft auch. Die hat auch verstanden, dass dieses Jahr zum Glück die Konkurrenzsituation so ist, wie sie ist, dass wir die ganzen Ausfälle doch kompensieren konnten und trotzdem unsere Punkte gesammelt haben. Das werden wir jetzt auch im Winter versuchen. Der ein oder andere Spieler möchte sich verändern. Der ein oder andere Spieler hat nicht genügend Spielzeit. Der ein oder andere Spieler braucht vielleicht diese Konkurrenzsituation, um mehr rauszuholen. Und so ist es bei den individuellen Trainern auch. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, so wie wir alle das haben. Aber ich habe da bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Klar gibt es dann halt im Fußball bestimmte Sachen, die man erfüllen muss. Das sind Ergebnisse. Hinten raus, früher oder später müssen die kommen und wenn bestimmte Tendenzen oder Abläufe halt nicht in die Richtung gehen, in der es sein sollte, dann muss man leider halt manchmal als Verein halt auch schwere Entscheidungen treffen, aber wie immer, wie ich es immer gesagt habe, es geht nur um Wohl und Erfolg des Vereins.
Du hast gesagt, dass der ein oder andere sich noch eventuell verändern möchte. Ich will jetzt nicht sagen, es wird, aber es könnte bis zum 3. Februar durchaus noch was passieren.
Könnte, absolut. Ist noch verdammt viel Zeit, sehr, sehr lange und die Saison geht ja am Samstag schon los. Trotzdem sind es alle Profis, müssen mit der Situation umgehen. Solange der Fokus hier ist, müssen sie Vollgas geben. Und wenn eine andere Situation sich ergibt, dann werden wir eine Lösung finden.
Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch dieses Mal wieder die Fans aufgerufen haben, Fragen zu schicken. Es sind auch dieses Mal wieder sehr viele reingekommen. Und unter anderem eine Frage, wir wissen ja, Personalien kommentierst du nicht gerne, aber Bene fragt und vielleicht kannst du zumindest Benes Frage beantworten oder seinen Wunsch erfüllen. Er soll bitte einen Achewechsel in der Winterpause ausschließen, danke.
Also ausschließen tun wir generell nichts und können wir auch nicht, weil wir auch ein Wirtschaftsunternehmen sind. Wenn in einer bestimmten Situation der bestimmte Betrag kommen sollte und wir haben einen Ersatz, dann musst du als Zweitligist auch solchen Dingen, das passiert in allen Etagen, das hast du bei Eintracht Frankfurt auch. Ich glaube auch nicht, dass die happy sind, wenn Mamouche den Verein verlässt, aber wenn die dann dementsprechende Ablöse bekommen, ist auch ihr absoluter Top-Torjäger. Aber wir wollen das ja nicht. Der Spieler fühlt sich wohl, wir sind sehr happy, dass wir ihn jetzt wieder nah an der Mannschaft dran haben. Und im besten Fall bleibt er noch länger hier.
Spricht ja auch für den Spieler, wenn ein Verein den haben will, aber spricht natürlich auch für die Arbeit im Verein und dass es da läuft. Jetzt hast du Frankfurt als Beispiel genannt. Die haben ja einige hochkarätige Abgänge in den letzten Jahren gehabt, super viel Geld eingenommen, aber hat ja auch gezeigt, dass die dann einen guten Job gemacht haben. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gern Spieler XY, dann steht das ja auch dafür oder ist das ja auch irgendwo eine Bestätigung dafür, dass man mit dem Spieler zusammen gut gearbeitet hat.
Das ist so, das ist absolut so und es zeigt aber auch, dass jeder ersetzbar ist. Und das muss halt auch die Message an die Fans gehen. Natürlich ist das so, wenn sich ein Spieler verändern möchte, dass man den dann nicht im Endeffekt ganz hier zwingen kann. Man hat eine bestimmte Vertragsdauer, dann kann man natürlich den Vertrag erfüllen. Wir haben eine Situation gerade bei Aaron, wollten wir im Sommer verlängern, das hat er abgelehnt, das ist auch völlig legitim. Und im Winter kam das Angebot, das dementsprechend nicht in unserem Gusto war und dementsprechend ist er noch hier und ist unser Spieler und wird Vollgas geben bis zum Ende der Saison. Oder es kommt noch was im Winter, das wissen wir alle nicht. Aber so sind Situationen und auch da, wenn du natürlich eine bestimmte Millionensumme bekommst, da kannst du auch einen Ersatz holen. Solltest du vorbereitet sein, dass du dann einen Ersatz holen könntest. Wenn wir nur das Geld bekommen, keinen Ersatz hätten, dann könnten wir es auch nicht machen. Also es muss schon beides passen.
Ich komme nochmal kurz auf Ragnar zurück. Er hat aber kein Torschussverbot jetzt bis zum 3. Februar.
Um Gottes Willen. Naja, umso besser, umso früher da ist und mehr Tore erzielt, umso besser für alle. Ich denke, wir gewinnen dann die Spiele auch und vielleicht schraubt das seinen Marktwert noch ein bisschen höher.
Okay, wir werden gleich nochmal die Gelegenheit haben, um uns mit der Aktualität zu beschäftigen. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf eine Entscheidung, die jetzt ganz kurzfristig gefallen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich entschieden, dass die Beteiligung von Clubs an den Polizeikosten bei Hochrisikospielen rechtsmäßig ist. Da geht es in erster Linie um die Hansestadt Bremen. Und wir wollen mal hören, was der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling dazu gestern gesagt hat.
In erster Linie ist es mal Klarheit nach langen Jahren. Und ja, Rheinland-Pfalz ist auch gewillt, eine solche Gebührenordnung auf den Weg zu bringen. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Ich sage aber gleichzeitig, es macht natürlich am Ende des Tages nur Sinn, wenn wir uns auch darüber verständigen, wie wir das deutschlandweit einheitlich handhaben wollen. Deswegen ist es für mich auch erstmal ein Thema für die nächste Innenministerkonferenz.
Thomas, wichtiger Punkt, denke ich mal, denn es gibt Bundesländer, die sagen, nö, machen wir einfach nicht mit.
Ja, absolut. Da muss man erstmal die Tendenz abwarten. Und wir können uns da im Moment gar nicht groß zu äußern. Wir müssen da defensiv bleiben und abwarten, ob es dann einheitlich bundesweit so auch kommen wird. Und dann werden wir weitersehen.
Würde es da nicht zu einer gewissen Ungerechtigkeit kommen? Denn es gibt nun mal halt Vereine, die mehr Zuschauer haben, auch mehr Fans generieren, die müssten dann halt mehr bezahlen. Das ist meiner Meinung nach nicht so ganz gerecht, oder?
Ja, da sind natürlich auch viele Fragen, die dann aufkommen werden. Wer bestimmt dann tatsächlich über ein Spiel, das dann ein Risikospiel ist? Das ist ja auch eine riesengroße Frage. Wer entscheidet das? Wie ist der Verein denn angebunden dann auch in dem ganzen Verkehrsdrama, die Situation? Wer darf wohin? Gibt es da eine Fantrennung? Ist der Verein für eine Fantrennung? Ist die Polizei für eine Fantrennung? Ist der Verein gegen einen? Also gibt es da so viele Fragen zu klären. Warten wir erstmal ab, was die Bundesländer da entscheiden werden.
Es gibt aber jetzt schon so eine Forderung, dass es eventuell einen Fonds gibt, dass die DFL eventuell dann Geld generiert, sei es jetzt durch Fernsehgelder oder dass ein Fonds gebildet wird, um dann praktisch die Vereine, die mehr betroffen sind, zu unterstützen.
Ja, das haben wir schon diskutiert in der DFL, das werden wir auch weiter diskutieren, aber das ist im Moment noch sehr weit weg. Also deswegen, wir müssen echt die Entscheidung erstmal abwarten.
Natürlich ist das was die Fans auch beschäftigt. Dazu kamen auch einige Rückmeldungen, Meinungen und Fragen. Diesmal übrigens auch zum ersten Mal über Blue Sky. Von daher vielen Dank auch für da die rege Beteiligung. Das Landei schreibt, ist man darauf vorbereitet zu zahlen für etwas, das man nicht bestellt hat? Also spielt auch so ein bisschen auf die aus seiner Sicht übertriebenen Polizeieinsätze, die es in der Vergangenheit schon gegeben hat, an. Und dass das ja gerade auch für Traditionsvereine, der ja der FCK ist, schnell teuer werden kann.
Nein, natürlich nicht, weil dieses Thema gab es bisher nicht und da ist auch im Budget aktuell nichts vorgesehen. Sollte das so sein, müssen wir natürlich darauf reagieren. Aber wie es auch schon angeklungen ist, es ist eine schwierige Situation, wer wie wo was entscheidet. Das muss erstmal kommen. Ob es dann in Deutschland dann bundesweit kommt, das werden wir auch sehen. Ich glaube, das ist auch eine riesengroße Frage. Es könnte nicht sein, dass in verschiedenen Bundesländern verschiedene Regeln gelten.
Wir haben übrigens auch mal die Leute auf der Gas in Kaiserslautern gefragt, was die eigentlich dazu sagen.
Es liegt auch irgendwo in der Verantwortung der Clubs, dass die Fans eben sich nicht kloppen, sich nicht schlagen gegenseitig. Also ich finde, das ist schon eher eine gute Nachricht.
Ich sage immer so, wenn manchmal irgendwo eine Schlägerei ist oder so und die Polizei muss ausrücken, wer bezahlt das? Bezahlt doch dann auch der Staat.
Eigentlich eher eine schlechte Nachricht, weil das zählt für mich zur öffentlichen Sicherheit.
Sehr, ich vermute sogar, dass die Tickets jetzt teurer werden dadurch.
Ja, also unterschiedliche Meinungen. Einer hat sogar die Vermutung, dass die Tickets teurer werden. Du hast ja schon gesagt, man muss abwarten, wie sich weiterentwickelt. Das heißt, wir werden jetzt sicherlich noch nicht drüber reden, dass irgendwelche Tickets teurer werden. Aber sollte eine höhere finanzielle Belastung kommen, muss das Geld ja auch irgendwo herkommen dann.
Ja, das sind alle Spekulationen. Da beteiligen wir uns jetzt erstmal nicht.
Trotzdem noch ein Zitat von Michael Ebling, dem Innenminister. Das finde ich auch ganz interessant, was er noch gesagt hat.
Primär betrachte ich es aus sportlicher Sicht, aber auch aus sicherheitspolitischer Sicht. Und da habe ich ein Ziel, nämlich nicht Einnahmen zu generieren, sondern die Gewalt muss zurückgehen. Und ich glaube, dieses Urteil ist auch nochmal ein deutlicher Gong für Fußballbünde und für DFL in Deutschland, sich mehr zu engagieren, um Gewalt zu reduzieren in und um die Stadien. Fans zu ächten, die auf Gewalt aus sind, Pyro zu ächten, vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass auch Stadionverbote konsequent umgesetzt werden, dann brauchen wir am Ende des Tages weniger Polizei und haben mehr Freude am Fußball.
Wird in dieser Prophylaxe vielleicht noch zu wenig gemacht? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil jeder Verein hat ja seine Fanbetreuer und so weiter.
Nein, ich muss jetzt aber mal intervenieren. Ich bin jetzt echt irritiert. Also wenn ich jetzt den Satz höre, dann sieht das so aus, wie wenn wir jedes Wochenende Schlägereien und Gewalt in den Stadion hätten. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen erschrocken über so eine Aussage. Das habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Ich war jetzt schon auf ein paar Spielen in den letzten Jahren hier in Deutschland und da waren keine Schlägereien, wo ich war, und keine Ausschreitungen. Jetzt nehmen wir jetzt mal da außen vor. Aber das ist schon eine fatale Aussage. Also ja, das bringt jetzt Gewalt mit Fußball in Verbindung, das sehe ich absolut nicht. Wir haben einen hohen Frauenanteil, wir haben einen hohen Kinderanteil, Familienanteil ist sehr groß bei uns. Und ich glaube, wenn die Angst hätten vor Gewalt, würden sie nicht ins Stadion kommen. Wir müssen da aufpassen, in welche Richtung wir gerade fahren.
Kann ich als Reporter bestätigen, bin auch jede Woche in irgendeinem Stadion unterwegs. Also das ist ja tatsächlich die Ausnahme, wenn es dann mal kracht. Also ja, ich glaube,
das ist auch mein Eindruck, definitiv. Das Einzige, was man vielleicht herausheben muss aus deiner Aussage gerade eben, ist, dass es nicht primär das Ziel ist, Geld zu generieren. Das ist ja schon mal nicht verkehrt,
die Aussage. Das hoffe ich, dass so ist, ja.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf euch, auf die Rückrunde, die ansteht, gegen Ulm, dann in Fürth und gegen Münster. Logischerweise der gleiche Auftakt wie in der Hinrunde, nur umgekehrt. Da sagen die Fans immer, machbar.
Ja, klar, das hat es in der Vorrunde auch geheißen.
Lief ja auch.
Ja, natürlich, aber wir haben uns schon schwer getan und die Aufsteiger haben mehr als unter Beweis gestellt, dass sie konkurrenzfähig sind, auch in den Spielen danach. Kann mich über ein paar größere Vereine auch erinnern, die in Ulm oder in Münster gestrauchelt sind. Und auch auswärts hat es Ulm zuletzt sehr gut gemacht. Das wird, ja, wie immer, kein Zuckerschlecken zu Hause gegen Ulm. Aber klar, wenn wir zu Hause spielen, dann muss man den Anspruch haben, das Spiel auch zu gewinnen. Und diese drei Spiele, da bin ich eh kein Freund von. Jetzt könnte ich wieder 5 Euro
nächste,
ins Phasen. Genau. Ich meine, das nächste ist das Schwerste, das kennen wir. So. Und wir müssen jetzt auch gucken, wie die Personalsituation ist. Touré fällt aus fürs Wochenende erstmal. Wird ein bisschen länger ausfallen mit der Muskelverletzung und wir hoffen, dass wir jetzt in der Woche keine weiteren Verletzungen dazu bekommen. Hoffen, dass wir auch vom Reha den einen oder anderen dazu kommen. Kenny ist ganz gut unterwegs und ja, das ist das Thema für uns, dass wir ja möglichst einen guten, fitten Kader am Wochenende aufs Feld schicken können.
Und die Liga ist ja wahnsinnseng in diesem Jahr. Also ich persönlich habe sowas in den letzten Jahrzehnten eigentlich in der Fülle noch nicht erlebt, dass praktisch jeder noch die Chance hat, bis Platz 13, 14 da oben.
Ja, das war ja an den letzten Spieltagen auch zu sehen. Jeder konnte Tabellenführer werden. Aber gleichzeitig konntest du auf Platz 7, 8, 9 runterrutschen nach einem Spieltag. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Jetzt ist es ja immer so, dass wir eigentlich jedes Jahr hören, es ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Jetzt könnte man ja auch mal die provokante These aufstellen. Ist es jetzt wirklich die beste Liga, zweite Liga aller Zeiten oder ist es vielleicht die schlechteste zweite Liga aller Zeiten, weil alle nicht so konstant sind? Jetzt einfach mal so ganz provokant
in den
Raum gestellt.
Ich würde es anders formulieren, die ausgeglichenste, glaube ich, weil halt viele, viele Traditionsvereine da sind und glaube ich alle fast gleichem Niveau sind. Es geht immer um Tagesform am Wochenende. Die Tagesform entscheidet, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Das, und ich würde auch sagen, mit die interessanteste, wenn du die Spielpaarungen siehst, jedes Wochenende, ob der HSV, ob Köln, ob Kaiserslautern, Hannover, Düsseldorf, wir können das weiterfahren, Nürnberg, so viele Paarungen hast, dann hat die Bundesliga schon ein bisschen Probleme am Wochenende, wenn du Spiele hast von Wolfsburg gegen zum Beispiel Hoffenheim, ne? Dann ist das Interesse schon ein anderes geworden als in den letzten Jahren. Und in den letzten Jahren, nehmen wir mal an, vor 10 Jahren, die älteren Leute werden sich das noch erinnern können, da hast du 2, 3 Aufstiegsfavoriten gehabt in der zweiten Liga. Der Rest war dann so klein, einfacher zu schlagen. Das ist heute nicht mehr so, definitiv.
Bringt uns aber auch wieder so ein bisschen zu dem Stichwort TV-Gelderverteilung, oder? Wenn wir über solche Dinge reden.
Richtig, richtig. Wir sind auf einem ordentlichen Weg, wir sind stabil unterwegs, aber wir sind leider durch die 5-Jahres-Wertung noch ein Stück weit hinten dran. Wenn wir die nächste Saison und diese gut abschließen, dann können wir schon in der TV-Tabelle einen großen Sprung machen.
Und diese Gerechtigkeit, die auch immer wieder ein bisschen kritisiert wird, da hat ja Christian Heidel, der Sportvorstand der Mainzer, gesagt, es ist ja keinem Zweitligisten verboten aufzusteigen. Wie siehst du das, diese Verteilung?
Nee, da hat er völlig recht. Er hat auch völlig recht, dass Sport und Leistung am meisten honoriert werden. Das tut es ja auch. Es geht ja um die ganzheitliche Verteilung und da geht es ja gar nicht nur um den Zweitligisten, sondern für mich, übertrieben gesagt, kämpfen die Zweitligisten dann auch für den kleineren Bundesligisten, weil die Schere zwischen den internationalen Vereinen, die ja international horrende Summen dazu bekommen, zu den nationalen Mannschaften in der Bundesliga, die wird immer größer und dadurch wird natürlich die Schere auch nach unten immer größer und wir sehen es ja gerade aktuell, du willst eine attraktive Liga haben in der DFL und in der Bundesliga ist im Moment nicht so interessant oder nicht so eng oder nicht so ausgeglichen wie die zweite Liga und darum geht es Schweizer. Wir wollen ein bisschen Fairness oder Wettkampfgleichheit, kann man nicht immer sagen, aber schon eine gewisse ein gewisses Level, was wir gerade in der zweiten Liga haben, auch in der Bundesliga weiter haben. Weil wenn das so weitergeht, dann wird es bald eine langweilige Bundesliga.
Dann hast du die ersten 6 oder 7, ne? Oder?
Ja, jetzt hast du auch gerade das Stichwort Schere schon angesprochen. Das bringt mich zu der interessanten Frage, die auch kam und die ich tatsächlich in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder diskutiert habe. Und zwar dadurch, dass der FCK jetzt schon eine etwas längere Zeit abstinent ist aus der Bundesliga, ist ja diese Schere vielleicht auch nochmal ein bisschen größer geworden. Und Chris Reyer, hoffe ich, habe es richtig ausgesprochen, schreibt dazu: Glaubt er mittelfristig mit dem FCK in die Bundesliga aufsteigen zu können und sich dort trotz erheblicher Wettbewerbsnachteile und diverser, er sagt Plastikclubs, halten zu können? Oder anders gefragt, ist dauerhaft in der Bundesliga zu spielen für den FCK inzwischen nicht vollkommen unrealistisch?
Ja, also was realistisch und unrealistisch ist im Fußball, das wissen wir ja alle, ne? Also da gibt's ja viele Möglichkeiten. Es ist so, dass du, wenn du deine 5-Jahres-Wertetabelle, wir sehen ja auch die TV-Tabellen, wenn du als Heidenheim jahrelang in der oberen Tabellenregion der zweiten Liga bist, wächst du immer mehr und häufst dein Budget natürlich unheimlich nach oben durch die TV-Tabelle. Das ist die größte Einnahmequelle, deswegen konnte sich Heidenheim auch Jahr für Jahr, die haben sich, glaube ich, 10 Jahre sogar in der zweiten Liga, ich muss nochmal nachgucken, gut gehalten. Und dann, wenn da mal 2-mal verloren wurde, da war schon eine Krisensitzung, weil der Tabellenplatz war entscheidend für das Budget in Heidenheim. Und wenn du dann aus der Einstelligkeit rausgerutscht bist, dann war es schon ein Problem, weil du mit dem Geld geplant hast. Und deswegen habe ich ja gesagt, wenn wir die 5-Jahres-Wertung einholen, dann können wir einen Sprung machen, und da hast du auf Einschlagen, müssen wir mal genau nachgucken und rechnen zwischen 2 und 3 Millionen mehr auf dem Konto. Das ist schon immens. Und wenn du dann siehst, wenn ein Bundesliga-Absteiger kommt, der ist dann bei knapp 30 Millionen. Wir sind gerade aktuell bei 9,5. Der spielt aber in der gleichen Liga wie wir.
Stichwort also, Schere.
Ja, also dann ist vielleicht die Frage ein Stück weit beantwortet, ob realistisch oder nicht realistisch. Der Verein ist ambitioniert, wir sind ambitioniert, wir müssen weiter uns verbessern, weiter dranbleiben. Und es ist, in der Liga ist immer alles möglich. Ne? Es muss vieles zusammenkommen. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir uns weiterhin stabilisieren und weiter versuchen, in den oberen Tabellenregionen der zweiten Liga öfters reinzukommen nach der Saison. Dann wirst du auch enorme Schritte machen und dann kriegst du natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht diesen nächsten Schritt dann gehen zu können.
Wobei in der letzten Saison ja noch dieses Goodie DFB-Pokal dazu kam, was ja dieses Jahr auch oder in dieser Saison.
Das ist ja nicht verboten, jedes Jahr, nur man kann ja nicht mit den Einnahmen planen. Wenn du länger natürlich in der TV-Tabelle öfters bist, kannst du schon mehr planen mit dem Geld. Das aus dem DFB-Pokal ist ein Goodie, ist ein extra on top, aber das ist ja nie in der Planung drin, in der Budgetierung.
Aber das ist ja der Best Case. Geld, mit dem du nicht geplant hast, was du dann on top kriegst, genau. Besser als andersrum Geld, was du nicht geplant hast und nicht kommt.
Absolut.
Wollen wir mal so ein bisschen auf den Kader schauen. Was uns auffiel, war ja auch zu Gast hier kurz vor Weihnachten Leon Robinson als Beispiel jetzt mal genannt, der es aus einer relativ tiefen Liga, Gau Odernheim, geschafft hat, dann sich über die Oberliga des ersten FC Kaiserslautern, also über die zweite Mannschaft, zu etablieren und mittlerweile ein fester Bestandteil des Profiteams ist. Da, Sebastian, gab es nämlich auch eine Frage zu, diese Talentförderung des ersten FC Kaiserslautern.
Genau, nicht nur speziell zu Leon Robinson, sondern generell, was die Talente auf dem Frühnerhof angeht. Und da hat Hans uns folgende Frage geschickt.
Don Heng, wir Fans sind stolz, dass Spieler wie Leon Robinson oder Mika Haas aus der eigenen Jugend den Sprung in den Profikader geschafft haben. Gibt es eine langfristige Strategie, um solche Erfolge weiter auszubauen und allen Jugendspielern das Gefühl einer realistischen Chance zu geben, dass sie vom Frühnerhof irgendwann auf den Betze wechseln können? Vielen Dank.
Erstmal, Ansprache war Don Hengen, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ist in Ordnung oder kann man mit leben? Oder
kann man sowas
verfolgst du das immer
nein,
noch so ein
nein,
bisschen oder gar nicht?
Ich bin sehr, sehr wenig im Netz. Trotzdem kriege ich natürlich viele Sachen positiv wie negativ auf zugeschickt. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber um die Frage zu beantworten, selbstverständlich haben wir eine Strategie. Selbstverständlich ist das ein langer Prozess. Als ich hier anfing, hatten wir im Fröner Hof zu kämpfen, in der Liga zu bleiben. Dann sind die Leistungsmannschaften abgestiegen. Jetzt sind sie wieder aufgestiegen. Die Oberligamannschaft, die U21, die wird verjüngt von U23 auf U21. Trotzdem sind wir ambitioniert und haben die auch in diesem Jahr verstärkt, um oben dabei zu sein. Selbstverständlich will der Verein irgendwann bestmöglich dieses Jahr, aber wenn es dann nicht ist, dann vielleicht nächstes Jahr in die Regionalliga aufsteigen, um da die bestmögliche Ausbildung den jungen Spielern zu generieren. Wir sind im NLZ natürlich auch ein bisschen limitiert, was finanzielle Mittel bedeutet, was aber auf der anderen Seite auch dem Spieler zeigen kann, du hast einen relativ kleinen Sprung vom NLZ bei uns in die zweite Liga. Wenn du in Hoffenheim bist, in Stuttgart, da musst du hochspringen in der Bundesliga, teilweise in internationale Mannschaft. Das ist schon ein sehr, sehr großer Sprung. Und wir haben eine gute Verzahnung. Das merkst du jetzt auch erst nach 2-3 Jahren dieser Arbeit, die dann hinten rauskommt. Das sind alles Prozesse. Bei Leon ist ein gutes Beispiel. Bei Mika ist ein sehr gutes Beispiel. Auch Enis, der jetzt im Trainingslager dabei war, reinschnuppern durfte. Auch Fabi Heck, nicht zu vergessen, der jetzt auch schon länger dabei ist. Oben, die machen alle gute Fortschritte. Den letzten Schritt müssen sie selber gehen, aber die Plattform kriegen sie. Leon ist nochmal ein ganz anderer Werdegang. Der ist jetzt nicht permanent aus dem NLZ hochgekommen, sondern hat über ein paar Umwege dann, aber auch ein klares Zeichen über die Amateurmannschaft den Sprung in die Profimannschaft. Also es ist nicht gesagt, dass du den Weg nicht springen kannst. Er hat das super gemacht. Er ist sehr, sehr nah dran. Also ich glaube, der wird dieses Jahr noch ein paar Spiele mehr machen als in der Vorrunde. Ist einfach ein Top-Junge und da zeigt sich halt die Einstellung. Du musst geduldig sein, du musst auf deine Chance warten können, nicht zu schnell, zu viel auch von dir erwarten, sondern wir geben den Jungs die Zeit. Ich verstehe das, dass man schnell auf dem Platz sein wollte. Das will jeder, der Profi ist, aber manchmal muss man auch ein Treppchen nach dem anderen gehen und wir sind da guter Hoffnung, dass wir da weiter dran arbeiten können, auch die jüngeren Jahrgänge. Es kommt ja auch oftmals auf die Jahrgänge an, hast manchmal einen guten Jahrgang, manchmal weniger guten, aber wenn du pro Jahr einen hochkriegst, wäre das schon top, das ist schon viel, alle 2 Jahre einen, das wäre ein Ziel und der dann auch durch die Decke geht, das wäre natürlich auch, wir haben eine große Tradition mit dem NLZ und die Verzahnung ist sehr gut mit Uwe Scher, also wir tauschen uns da regelmäßig aus, ist ja auch wichtig, dass die Entwicklung von den Jugendspielern dann immer abgedeckt werden.
Du hast den Frönerhof angesprochen, Regionalliga, da gibt es gewisse Vorgaben, was die Spielstätte auch angeht. Wie sieht da die Planung für den Frönerhof oder wie sieht da die Zukunft aus?
Ja, wir haben die Vision, dass wir das bald irgendwie mal umsetzen dürfen. Wir müssen abklären, wie wir es umsetzen dürfen. Ne? Da gibt es ja auch von Naturschutz und Bauplan rechtlicher Seite, Zufahrtswege und. Da gibt es schon viele Hürden zu überspringen. Da sind wir mittendrin. Und wenn wir da das Go kriegen, dann geht's an die Budgetierung. Dann müssen wir mal gucken, wie finanzieren wir das Ganze, wie groß wollen wir es machen, was ist wichtig für uns, was brauchen wir, wie können wir es umsetzen. Das wäre schon ein Quantensprung für den Verein, ein eigenes NLZ-Stadion zu
haben. Aber Regionalliga wäre auch Stand jetzt möglich, beim direkten Aufstieg jetzt.
Das wäre immer möglich, weil du hast ein Jahr immer Übergangszeit. Also müssen wir dann schauen, wie wir das hinbekommen, ob im eigenen Stadion oder im Partnerstadion. Aber eine Übergangszeit ist immer möglich. Egal wie, natürlich wollen wir den Aufstieg sportlich schaffen und dann müssen wir dann auch in der Infrastruktur nachziehen.
Ja, wäre auch für die Talente interessanter, statt Oberliga eine Klasse höher zu spielen. Da sind die Gegner halt auch.
Nicht nur für die Talente, auch für unsere Profis wäre es gut, wenn der ein oder andere, der aus einer längeren Verletzung kommt, dann auch nochmal Spielpraxis zusammen.
Es wird ein besonderes Jahr werden, Sebastian, dieses Jahr 2025, denn am 2.6. vor genau 125 Jahren.
Da war was, ne?
Ja, da war was. Und es steht einiges auf dem Programm in diesem Jahr. Natürlich ist es in erster Linie eine Planung des EVs, aber logischerweise ist auch die Profiabteilung mit eingebunden. Was habt ihr konkret geplant? Man konnte schon lesen, es wird ein Jubiläumsspiel geben. Gibt es da schon irgendwelche Planungen?
Ja, wir sind da mittendrin. Wie immer ist das schwierig mit den Spielplänen. Wir wissen ja alle, wie kurzfristig die Spielpläne sind.
Und dementsprechend, FIFA-Club-WM noch. Und
dann ist die FIFA-Club-WM, dann haben die Mannschaften selber ihre Termine. Es ist schon eine große Herausforderung, da was zu finden. Aber wir sind in guten Gesprächen und wir hoffen, dass wir da einen adäquaten Gegner auftreiben.
Aber wenn da die FIFA-Club-WM schon als Beispiel genannt wird, dann soll der Gegner schon recht attraktiv sein gehe ich mal davon aus.
Das ist der Plan.
Wenn das die Kategorie der Vereine ist, die da in Betracht gezogen werden.
Aber die fallen ja leider weg. Die sind ja bei der FIFA-Club-WM unterwegs.
Ja, es gibt ja.
Sei denn, der ein oder andere fliegt früh raus. Nein, Spaß beiseite. Wir gucken, dass wir einen guten Gegner kriegen. Soll ja auch sportlich Sinn machen, dass sie nicht mit der B- oder C-Truppe anreisen, sondern das muss schon auch dementsprechend in die Vorbereitung passen, weil wir ja dann auch wieder in die Saisonvorbereitung gehen und dann, glaube ich, auch einen letzten Test dann auch so machen wollen.
Ja, so. Es gibt ja auch so einige Traditionsclubs von damals, so alte UEFA-Cup-Gegner oder so, fallen mir auch einige ein.
Was sich tatsächlich viele mal wieder wünschen würden oder überhaupt wünschen würden, wäre ein Freundschaftsspiel gegen Kilmarnock.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da hätten wir ein Problem, Stadion gut zu füllen zu der Situation. Man kann da generell mal darüber nachdenken, mal da drüben ein Spiel zu machen. Das kann man machen, aber jetzt für dieses Jubiläumsspiel, glaube ich.
Unabhängig davon.
Aber die Kneipen und die Pubs würden sich freuen, glaube ich.
Das glaube ich. Ich glaube, von unseren Fans, die würden sich auch freuen, da drüben ein paar
Schotten
Pubs zu kennen.
Ich habe die Schotten in Köln erlebt, während der EM, ein großes Kino.
Ja, da geht was. Die Gastronomen würden sich freuen. Da es viele Fanfragen gab, wir natürlich wieder nicht alle stellen können, würde ich aber trotzdem ganz gerne noch die ein oder andere stellen. Mhm. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, Uffen Betze zu Hause fragt, auf welchen Transfer sind Sie besonders stolz?
Auf alle.
Yeah. Waren nur gute.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also wenn du die letzten Jahre so guckst, sicherlich war ein Meilenstein damals Terence Boyd, das muss man ganz klar sagen. Da war ein zähes und hartes Ringen im Winter, den irgendwie loseisen zu können von Halle. Das war schon, sagen wir mal, einer der Protagonisten, der uns schon eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben hat, dann da oben mitzuspielen.
Wichtiger Faktor im Aufstieg auf jeden Fall.
Absolut.
Aber nicht nur durch den Sport, sondern auch durch seine
ganze Art. Nein, die Persönlichkeit, die Art von Terence, der ist einfach ein offener Typ und hat uns dann einen guten Push gegeben. Das war schon, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt mit einer der wichtigsten Transfers, weil wir hatten auch in dem Kader auch keinen Stoßstürmer gehabt und wir wissen ja alle, ein Stoßstürmer zu bekommen ist schon schwer genug, dann auch noch im Winter und dann auch noch zu bezahlen und zu finanzieren und der abgebende Verein schießt da nicht quer. Ja, waren viele Punkte, die wir da erledigen müssen, aber zum Glück hat es geklappt und ja, die Geschichte ist ja bekannt.
Daran anschließend Alex from Galax, mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, über welchen nicht getätigten Transfer ärgert er sich am meisten?
Boah, da gibt's viele. Da gibt's zu viele. Da müsste ich alle anzählen und dann, ihr kennt mich ja, da erzähle ich ja nicht so gern drüber. Nein, da gibt's zu viele, da muss ich sagen. Das sind schon viele, viele Transfers. Ist auch immer schwerer geworden, die letzten Jahre. Es ist immer auch vermeintlich kleine Transfers im Hintergrund, was du im Moment daran arbeiten musst, wie viele Einheiten und Feinheiten du da reinstecken musst, das ist schon immens geworden.
Das heißt, es scheitert nicht immer unbedingt nur am Finanziellen?
Nein, es gibt viele, viele Faktoren. Es geht auch nicht immer nur um Spieler. Es geht auch immer erst um den Berater, ob du den auf deiner Seite bekommst. Und dann wissen wir alle, wie die Seite dann aussieht. Dann muss da auch das ein oder andere Sümmchen dann sollte fließen. Aber wir sind da klar und wir müssen auch unserer Linie klar und treu bleiben. Sonst würden wir unsere Werte verlieren, glaube ich. Das ist extrem wichtig, dass man trotz allem Druck, den man immer wieder hat, ab einem bestimmten Rahmen dann auch aussteigt. Und das ist halt immer wieder der Fall, wenn wir jetzt auch versucht haben, mit Boris oder mit Aaron zu verlängern. Das ist ein finanzieller Rahmen, der gut ist von unserer Seite, der auch die Wertschätzung wiedergibt. Aber wenn die Möglichkeit für die Spieler besteht, sich natürlich zu verbessern, dann ist das so. Und dann nehmen wir das zur Kenntnis, dann ist das schade für uns und dann müssen wir uns wieder nach Alternativen umschauen.
Ein Fan hatte spaßeshalber vorgeschlagen, ob man Kaiserslautern nicht kurzfristig ans Mittelmeer verlegen könnte, um dann dadurch die Chancen auf gute Transfers zu erhöhen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Aber ist schwierig.
Ja, sehe ich auch sehr schwierig an. Aber aus diesen Erzählungen fällt schon auf, viel Arbeit für den Geschäftsführer, die ist noch mal ein bisschen mehr geworden. Der technische Direktor Enis Hairi ist weg. Wie kriegst du das jetzt alles hin? Ist eine Nachfolge geplant in der Funktion oder wie sieht das aus bei euch?
Ja, wir haben ja immer eine gute Struktur geschaffen. Die Scouting-Abteilung hat gut vorgearbeitet. Enis hat das sauber und gut übergeben, die Arbeit. So, die Listen standen ja auch schon für den Winter. Das war ja alles vorbereitet. Ich konnte schon früh genug Gespräche führen. Wir sind relativ weit mit einer Position, ob wir die jetzt 1:1 für den technischen Direktor wieder wählen oder ob man jetzt einen Sportdirektor holen. Das kommt natürlich darauf an, welcher der Kandidaten ja jetzt es auch wird. Und das im Aufholmodus. Ich hoffe, dass wir ja Richtung Februar, Mitte, Ende Februar dann auch diese Personalie schließen können. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt Transferfenster.
Wie genau unterscheiden sich diese beiden Positionen eigentlich in deiner Definition? Technischer Direktor, Sportdirektor, du hattest es ja auch schon mal, als es um die Thematik ging, gesagt, es ist so die Frage, kriegt man jemanden so für die Front sozusagen, der auch so präsent ist oder eher jemanden für den Hintergrund? Hat es damit was zu tun oder wie würdest du jetzt die Unterschiede auslegen?
Das ist so die Stellenbeschreibung. Technischer Direktor ist ein bisschen mehr im Hintergrund, er ist für Recruitment, die Organisation, die Spielerverpflichtungen zuständig. Der Sportdirektor ist viel mehr in der Öffentlichkeit, ist viel mehr in der Front und ist auch näher an der Mannschaft dran, wird demzufolge auch auf der Bank sitzen und der Geschäftsführer wird dann wieder auf die Tribüne gehen.
Wir werden das beobachten. Sehr viele Themenbereiche haben wir angesprochen, aber so ein paar Fragen haben wir noch.
Das Betze-Freundebuch.
Natürlich, unser Betze-Freundebuch darf auch heute nicht fehlen. Alle unsere Gäste bekommen diese Fragen gestellt und wir bitten darum, sich kurz quasi digital in unser Betze-Freundebuch einzutragen. Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Handy.
Weil, was ist das, also was wird
genau
das?
Genau so, ich bin Veranstaltungsleiter, wenn da, was wir schon hatten, Brandalarm hatten oder ein Aufzug fällt aus, muss ich auf dem Neuesten sein, informiert sein, das, also ohne Handy geht es einfach nicht.
Hattest du aber auch noch nie vergessen, oder?
Hatte ich noch nie vergessen, hatte ein, zwei Mal vergessen, auf lautlos zu stellen, zum Glück hatte mich keiner angerufen in der Sitzung, weil dann hätte es eine hohe Geldstrafe gegeben.
Gilt das für dich dann auch quasi?
Natürlich.
Bei den Spielern, die aktuell noch spielen, fragen wir, mein unangenehmster Gegenspieler bisher. Was war dein unangenehmster Gegenspieler, als du noch aktiv warst?
Boah, da gab es einige, aber wenn ich jetzt zurückdenke, das unangenehmste Spiel oder war beim KSC mit Ike Hessler. Wir hatten in der Halbzeit 3-0 geführt. Ich musste Manndeckung spielen über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit ging das noch mit 11, in der zweiten waren wir dann nur noch zu 10, weil Wolfgang Funkel, glaube ich, die rote Karte relativ früh bekommen hat und dann haben wir uns gerade noch so ins Ziel gerettet mit dem 3-3, schon haben wir das Spiel auch noch verloren und der Icke war einfach so wendig und so laufstark, immer unterwegs, kaum aufzuhalten. Das war schon brutal, gegen den zu spielen.
Apropos Gegenspieler, an der Stelle passt auch noch die Frage von Bandit KL. Wenn er heute nochmal die Chance hätte, Markus Münch vor dem Schuss abzugrätschen, würde er es tun? Und wenn ja, beide Beine wegflexen oder lieber gleich halb hoch einspringen? So ein bisschen Kontext noch dazu, für die, die es nicht gleich gecheckt haben, sozusagen. Es geht quasi nochmal um das traurige Spiel 1996 in Leverkusen, als der FCK leider zum ersten Mal abgestiegen ist damals.
Na, ich würde es ganz anders umdrehen. Ich hätte Mero gesagt, du haust den Ball nicht ins Aus. Ich glaube, es war ein Spieler verletzt auf dem Boden gelegen von Bayer. Und der Miro, so fair wie er ist, halt als Sportsmann, hat den Ball ausgeholt. Ich hätte den nicht ausgehauen, sondern hätte den nach vorne gespielt auf Pavel. Der soll in die Ecke gehen, Zeit runterspielen. Wir kennen ja die Geschichte. Fairplay war anders. Der Ball kam nicht mehr zurück vom Einwurf, sondern wurde nach hinten geworfen. Der lange Ball, und dann kennen wir ja alles, was ist. Ich glaube, das hätte ich versucht eher zu machen, das Miro davon abzuwenden, den Ball auszuschlagen.
Wir haben eben mal überlegt, was macht eigentlich Markus Münch? Hattest du nochmal Kontakt?
Ich habe den irgendwo nochmal getroffen. Ich glaube, da war im Reitsport viel oder im Sulki, glaube ich, unterwegs, sowas.
Aber jedenfalls nicht im Fußball.
Nein. Ich glaube, der ist Privatier, der hat sich ein bisschen zurückgezogen.
Die schönste Gästekabine ist in?
Die schönste Gästekabine. In Berlin ist es sehr groß. Das ist schon komfortabel, muss man sagen. Hast aber einen langen Weg dann runter zum
Deswegen
Platz.
Deswegen dauern die Spiele immer so lange.
Meine erste Erinnerung an den FCK?
Ja, das war Betzenberg, wo mich mein Nachbar, der Fritz, mitgenommen hatte als kleiner Junge. Ich war 4, 5 Jahre alt. Oh. Und die sind da immer regelmäßig in der Hinterpfalz gefahren, als Vorderpfälzer. Ne? Dann fährst du Rintal, Annweiler hoch und dann fährst du da in Betzenberg hoch und dann siehst du da das Stadion. Das war als Kind schon beeindruckend. Die Kurve war eine Kurve damals noch und ohne Dach. Wenn es geregnet hat, wurde es auch richtig sickenass. Ne? Also, Aber nee, es war ein tolles Spiel. Ich glaube, gegen Duisburg, Bernhard Dietz war noch Kapitän, also schon ein paar Jahre her. Die Stimmung war halt einfach, wenn du da einmal in der Westkurve gestanden hast, das war schon phänomenal.
Aber man merkt schon, die Erinnerung, die ist noch da. Vergisst man nicht.
Ja, sowas vergisst man nicht.
Lieblingsverein außer natürlich der FCK. Gibt es da was?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe für die Vereine, die ich gearbeitet habe, auch immer noch eine Verbindung, nicht nur mit denen ich gespielt habe. Auch wenn ich jetzt Aachen nehme, wo ja auch meine letzte Profistation war, wo ich auch meine ersten beruflichen Schritte machen konnte. Aber auch im Scouting, gerade England, West Ham, ein alter Traditionsclub, oder Everton, das sind schon tolle Vereine mit Tradition, ja, und guter Fanbase. Auch bei PSV habe ich viel lernen dürfen mit der Jugend, da hat man so eine Affinität. Aber wenn ich Lieblingsverein, würde ich so Everton, ne? Der Toffees, das ist so ein richtiger Oldschool Liverpool Club. Da sind 98% Liverpooler auch im Stadion, nicht wie bei Liverpool AFC, sondern das ist wirklich ein, ja, Traditionsclub.
Kriegen jetzt auch ein nettes neues Stadion.
Hoffentlich bleiben sie drin dann auch.
Ja, stimmt. Das kann ich außer Fußball oder sag mal Fußballmanagement in deinem Fall besonders gut.
Delegieren.
Ist ja richtig in der Position.
Ja, in der Position. Das kriege ich immer wieder gesagt. Gut, das ist jetzt außerhalb vom Management, das kann ich noch gut. Boah, ich bin relativ gelassen. Ich glaube, ich lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das auch privat, wenn wir unterwegs sind mit den Kindern. Früher, jetzt sind sie ja groß, jetzt hast du nicht mehr so viel mit zu tun, doch ab und zu schon.
Aber man sagt auch, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen.
Genau. Ja, der Große hat schon Führerschein, der darf jetzt schon rumfahren. Dann,
kann den Papa mal abholen.
Ja, ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, muss man echt sagen. Nein, macht Spaß, also außerhalb... Skifahren kann ich nicht gut mit den Knochen. Bisschen Tennis habe ich jetzt wieder angefangen, mit der Tochter gespielt. Die Emma, die spielt gerne Tennis und es macht auch Spaß wieder. Und habe überraschenderweise nicht so viel verlernt von früher. Habe ja in der Jugend auch viel und gern und auch in der Mannschaft gespielt. Aber da habe ich jetzt wieder ein bisschen Lust bekommen, muss ich sagen.
Sehr gut. Guter Sport, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Fehlt noch deine obligatorische Schlussfrage.
Und natürlich die Frage, die auch jeder gestellt bekommt. Warst du schon einmal auf der Kalmit?
Ja, natürlich. Wer war da noch nicht? Also, ist schon ewig her, aber wie gesagt, ab und zu kommt man mal in der Vorderpfalz nochmal.
Interessanterweise, die Spieler, wenn sie die Frage hören, teilweise ja, teilweise kennen
das
nein,
gar nicht.
Die kennen das Lied nicht.
Ach, ja, weil sie halt
die
noch
kennen
nicht
den Song nicht, weil sie immer in der Kabine sind, ja, wenn der läuft. Klar. Und das ist ja für uns, wenn wir da oben sitzen, das ist ja jedes Mal Gänsehaut.
Ich glaube, auch Kalli wird den Text nicht verstehen. Dann müssen wir erstmal übersetzen.
Ich glaube, das geht einigen so. Okay, ganz zum Schluss wollen wir nochmal Kenny Prinz Redondo hören. Der hat sich am Sonntag geäußert, denn der 1. FC Kaiserslautern ist tatsächlich Mannschaft des Jahres in Rheinland-Pfalz geworden. Hier ging es aber um die Ausgeglichenheit der Liga. Da haben wir eben ja mal drüber schon gesprochen. Kenny Prinz sagt:
Die Mannschaft hat eine Riesenqualität. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Da gewinnt jeder gegen jeden. Das ist alles so eng. Da reichen ein, zwei Spiele und dann bist du schon wieder ganz oben dabei.
Mit Blick auf Ulm war das schon, ne?
Mit Blick auf Ulm, genau. Und mit Blick auf die Rückrunde. Abschlussfrage: Was wünschst du dir, wo der FCK am Ende landet?
Ja.
Mal anders gefragt.
Ja, was ich mir wünsche? Nein, ich wünsche mir einfach, dass wir die Mannschaft wieder auf 100% kriegen. Ich glaube, nah an die 100% kriegen, dass wir wieder den Hunger und den Biss an den Tag legen, Spiele gewinnen zu wollen. Ne? Diese unbedingte Wille, dass der auch zu sehen ist. Ich glaube, dass die Energie vom Platz dann auch auf die Ränge, auf die Zuschauer übergibt, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen und sehen, da verreißt sich eine Mannschaft, die einfach Bock drauf hat, erfolgreich zu sein.
Die Fans werden diskutieren. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Besuch und alles Gute der Mannschaft und natürlich auch dir, privat und geschäftlich. Wie gesagt, 3. Februar, bis dahin ist noch viel Arbeit, denke ich mal.
Ja, genau. Wird nicht langweilig werden.
Ja, glaube ich auch.
Vielen Dank.
Und das war unser SWR-Sport-Podcast. Ganz kurz noch der Hinweis auf dein FCK, unser YouTube-Format, das auch immer dann im Bild, wieder nach dem Spiel gegen Ulm natürlich, auf dem Markt. Auch da bitte reinschauen. Und Sebastian?
Und natürlich darf auch der Hinweis auf unseren Newsletter nicht fehlen. Wer den noch nicht abonniert hat, einfach mir eine kurze Mail schreiben, sebastian.zoblet@swr.de. Dann nehme ich euch da gerne mit auf. Und ansonsten dürft ihr euch auch gerne mal ein bisschen bei Blue Sky umschauen. Da bin ich im Moment aktiv und sammle auch Fanfragen ein, da ja sich doch einige von Ex zurückgezogen haben.
Und das war
nur der FCK. der SWR Sport Podcast. Tor!